Wir haben gesehen, dass das zweite Zeichen, das den Verräter offenbar machen sollte, das war eben Brot, Matze, das zu einem Sandwich umfunktioniert wurde, indem man etwas Mus und Bitterkraut nahm. Und der Herr hat das Judas gegeben, als Ehrenbissen. Und das hätte ihm nochmals die Chance geben sollen, um zusammenzubrechen. Also schon beim Eintauchen in den Weinessig wäre das der Moment gewesen, dass er sich eben ja, ans Licht, auf eine Art ans Licht gestellt gefühlt hätte und dann gesagt hätte, Herr, ich habe so etwas Schreckliches geplant und es tut mir so leid. Nein, er hat weitergemacht. Und dann eben dieser Bissen und das bittere Kraut sollte ihm im Mund sagen, was du jetzt tun willst, das ist eine ganz bittere Sache. Der Herr, dem du in 3 Jahren so am Herzen gelegen bist und er dir nur Liebe geschenkt hat und du willst ihn jetzt verraten. Und die Bedeutung des süßen Mus war, dass aus dieser schrecklichen Tat des Judas Gott in seiner Souveränität eben etwas Wunderbares machen würde. Nämlich über diesen Weg sollte schließlich die Rettung aller, die sich vor Gott beugen, ermöglicht werden. Und noch etwas, die Matze, das war nicht die Matze vom Abendmahl. Ja? Die Matze wurde in verschiedenen Abschnitten des Abends gegessen. Die Matze war aber eben ungesäuertes Brot. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Sauerteig ist in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, an allen Stellen, wo es vorkommt, ein Bild des Bösen. Und zwar, Sauerteig hat eben die Eigenschaft, wenn man das an einen ungesäuerten Teig tut, in der Kürze ist der ungesäuerte Teig durchsäuert. Das Böse steckt an. Also das gleiche Prinzip mit den Äpfeln. Man hat 100 gute Äpfel, einer ist eben am Faulen, tut ihn dazu, die anderen werden angesteckt. Niemals wird der faule Apfel wieder gut. Und das Böse hat also die Eigenschaft, dass es nicht stehen bleibt. Es breitet sich aus. Auch in der Gemeinde, wenn Böses, sagen wir Irrlehre oder Unmoralisches hineinkommt, das steckt an, das breitet sich aus. Und darum beim Passa, das ja ein Bild der Bekehrung war. Die Israeliten sollten aus der Sklaverei des Pharao befreit werden. Das sollte vorschatten. Menschen, die unter der Herrschaft des Satans stehen, sollen befreit werden aus dieser Herrschaft und aus der Herrschaft der Welt, dargestellt durch das ägyptische Reich. Dieser bösen, von Satan beherrschten Welt befreit. Und wie geschieht das? Jeder musste das Passa essen. Nicht nur ein bisschen kosten, ja? Sondern essen, wirklich, dass es ein Teil wird von einem selbst. Und das war quasi ein Bild davon, wie man den Herrn Jesus als Opfer ganz persönlich für sich in Anspruch nimmt. Und dabei durfte eben kein Sauerteig mehr vorhanden sein. Das heißt, eine Bekehrung ist dann eine echte Bekehrung, wenn man bereit ist, das Böse im Leben wirklich hinauszuwerfen, auszuräumen. Und nun, das ist ja immer eine große Sache, hier sieht man diese Szene im Judentum bis heute. Aller Sauerteig, den man noch im Haus findet, wird vor dem Passafest hinausgetan und mit Feuer verbrannt. Da wird wirklich aufgeräumt. Und eine Bekehrung ist wirklich der Moment, wo man aufräumt im Leben und die Dinge rauswirft. So verbrannt. Und der Herr Jesus gab dem Judas nicht gesäuertes Brot, sondern ungesäuertes. das ihn daran erinnert. Du feierst jetzt dieses Passa, das ist das Fest, wo man feiert, dass alle Sünde hinausgetan ist. Und jetzt begehst du diese schrecklichste Sünde, die Verwerfung des Sohnes Gottes. Auch das sollte so symbolisch zu seinem Herzen sprechen. Ich gehe jetzt nochmal zurück und zeige nochmals die Tischordnung. Ich habe erklärt, die Jünger und der Herr lagen auf Matten am Tisch. Und wer musste alles vorbereiten? Johannes und Petrus. Darum habe ich die hier eingezeichnet. Die sind da eingezeichnet am Anfang. Hier Johannes, dort drüben Petrus. Das ist die ideale Sitzordnung, damit die zwischendurch aufstehen können, wenn noch irgendetwas fehlt. Sie waren ja verantwortlich für die Bedienung und für den Ablauf des Festes in praktischer Hinsicht. Nun lesen wir aber in Johannes 13, dass Johannes im Schoß Jesu lag. Und das macht klar, dass also da, wo Johannes lag, der Nächste, das war der Herr Jesus selbst. Ich lese Johannes 13, Vers 23. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe oder eingedippt habe, geben werde. Also, Johannes lag da, Hand stützte den Kopf und wenn er ein bisschen zurückneigte, dann kam er gerade an die Brust Jesu. Und als er da die Frage stellte, ja, drehte so den Kopf, wer ist es? Ja, aber Petrus war nicht gerade da, sondern Petrus war weit entfernt, am idealen Ort, eben gerade dort drüben. Und darum winkte Johannes, wer ist es? Jetzt sollte er die Frage stellen. Und wo war Judas? Ja, der muss auch ganz in der Nähe gewesen sein. Denn der Herr sagt, der mit mir beim Kapas die Hand in die Schüssel eintaucht, zeitgleich auf den Tisch, der ist es. Also musste Judas genau da sein. Der Ehrenplatz. Direkt beim Gastgeber. Johannes und Petrus, die hatten quasi die große Aufgabe an dem Abend, aber der Ehrengast war Judas. Nicht wahr? Sagen wir, ein Bartholomäus oder so, einer, der da weiter auf der Matte lag, der konnte nicht in die gleiche Schüssel mit dem Herrn eintauchen. Das macht klar, Judas war da. Man muss sich vorstellen, ganz praktisch. Und wenn der Herr so ein bisschen zurücklehnte, dann kam er an die Brustgegend von Judas. Und sein Herz klopfte ein bisschen anders als so Durchschnittswert. Ja? Muss ja furchtbar gewesen sein für den Mann. Wenn der Herr da etwas merkt, aber der Herr wusste sowieso alles. Aber das zeigt eben, dass das so eingerichtet war, dass Judas in der Nähe des Herrn lag. Das war ganz klar. Eben zusammen in die Schüssel eintauchen. Und dieser Sonderplatz sollte Judas nochmals eine Chance geben zur Umkehr. Und wenn wir denken, auch diese zwei Chancen an diesem Abend waren nicht die letzten. Ja, wenn wir aufschlagen in Matthäus, es wird eigentlich noch ergreifender und noch dramatischer. Ja, Matthäus 26. Der Herr Jesus war mit den 11 Jüngern im Garten Gethsemane. Und ich lese ab Vers 47, Matthäus 26, 47. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Volksmenge mit Schwertern und Stöcken, ausgesandt von den Hohenpriester und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wen irgend ich küssen werde, der ist es, ihn greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und griffen ihn. Und so weiter. Also, man hat ja schon viel gehört von dem Judas-Kuss. Aber hat man auch schon mal was gehört von dem Judas-Gruß? Denn hier sagt er in Vers 49, sei gegrüßt, Rabbi. Auf Griechisch steht hier, chaire, Rabbi. Chaire bedeutet, das ist das normale Grußwort im Griechischen, freue dich. Freue dich, Rabbi. Auf was sollte er sich freuen? Auf die Kreuzigung. Es ist unglaublich. Natürlich, der Jesus hat hier nicht Griechisch gesprochen, sondern Matthäus hat übersetzt. Aber es hat schon seinen Grund, warum er übersetzt hat. Freue dich. Im Hebräischen, in Jerusalem sprach man Hebräisch. In anderen ländlichen Gegenden, da wurde auch Aramäisch gesprochen. Dann wäre es gewesen Shalom. Und auf Hebräisch Shalom. Und das heißt Friede. Aber Shalom bedeutet nicht nur einfach Friede, sondern auch Wohlfahrt, Wohlergehen. Ist ein Wort, das ganz, ganz viele Bedeutungen hat, also sehr umfassend. Und wenn er sagt, Shalom, Rabbi, möge es dir wohlgehen, Frieden haben. Und wir wissen, dass der Herr schon vorher an diesem Abend sagte, dass sein Geist erschüttert war. Und in Matthäus lesen wir, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Und jetzt kommt er und sagt, Shalom, Rabbi. Oder aramäisch Shalom, Rabbi, das ist das Gleiche. Und schon erstaunlich, er hatte ihnen ein Zeichen gegeben. Auch er ging nicht auf den Herrn zu und sagte, das ist er, verhaftet ihn, sondern gibt ein indirektes Zeichen. Aber das ist nicht ein Ausdruck der Liebe. So wie der Herr Zeichen gegeben hat und damit noch eine Chance zur Umkehr gegeben hatte. Judas war nicht an die Wand gedrückt mit dem Zeichen. Aber das feine Zeichen hätte ihm noch die Gelegenheit gegeben, sich selber zu offenbaren und zusammenzubrechen. Aber das ist ein hinterhältiges Zeichen. Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn sehr. Die Elberfelder erklärt in der Fußnote, das heißt vielmals oder zärtlich. Also nicht nur einen Kuss, sondern noch einen zweiten oder dritten. Das soll das Zeichen sein. Es ist so hinterhältig und so gemein, eben genau wie wir in Johannes 13 gelesen haben, Vers 18, der mit mir das Brot isst, hat seine Ferse gegen mich erhoben. Der mit der Ferse, also rückwärts, hinterhältig zuschlägt, das ist genau dieser Judas. Aber wie begrüßt der Herr ihn? Freund. Wozu bist du gekommen? Das ist fast nicht zu fassen. Er nennt ihn Freund. Und dazu müssen wir Psalm 55 aufschlagen. Denn dort haben wir eine weitere Prophetie über den Herrn Jesus. Und bedenken wir, später, nach der Auferstehung, der Herr war auf dem langen Weg nach Emmaus mit zwei Jüngern. Und auf diesem Weg hat er das ganze Alte Testament ausgelegt, alles, was sich auf ihn bezieht. Und zwar wird gesagt in Lukas 24, im Gesetz Mose, in den Propheten und Psalmen. Und da hat er zweifellos denen dann auch erklärt, Psalm 55, Vers 13. Da spricht der Messias prophetisch: Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt. Sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der gegen mich groß getan hat. Sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Sondern du, jetzt spricht der Messias direkt den Verräter an, sondern du, ein Mensch wie ich, mein Freund und mein Vertrauter, die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Da wird alttestamentlich der Verräter schon genannt Freund. Natürlich war er ein Todfeind. Aber wenn der Herr hier sagt, denn nicht ein Feind, das heißt, er war nicht einer von denen man wusste und klar sah, dass sie den Herrn ablehnten und hassten. Nein, es war ein Apostel. Einer, der predigte und einer, der von dem Herrn gelernt hat während all dieser Zeit des öffentlichen Wirkens. Und darum sagt er auch, nicht mein Hasser. Also nicht der, der bekannt war, der hasst mich, sondern er war Freund. Und zweitens wird noch gesagt, mein Vertrauter. Und wir wissen ja zum Beispiel aus Johannes 13, dass Judas die Kasse verwaltete. Also der Herr hat ihm die gemeinsame Kasse der ganzen Reisegruppe, der Herr und die 12 Apostel, anvertraut. Und Johannes erklärt in seinem Evangelium, dass Judas immer wieder Geld wegtrug, also weggenommen hatte. Wenn genügend drin war, wird ein Betrag abgezweigt. Und der Herr hat auf ihn vertraut, die ganze Zeit das gegeben. Und so können wir sagen, alles das, was Gott uns an Gaben, auch an Besitz, anvertraut, ist Testmaterial. Und zu testen, wie gehen wir damit um, wo der Herr uns etwas anvertraut. Und darum ist das uns eine Warnung, wie das mit diesem Judas gegangen ist. Und der Herr sagt weiter, die wir vertrauten Umgang miteinander pflegten. Und gerade dieses Passa in diesem vertrauten Rahmen, das war Ausdruck dieser Vertrautheit, die da waren im Umgang. Und dann sagt der Herr weiter, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Der Herr Jesus ist in all diesen Jahren seines öffentlichen Wirkens mit den Jüngern zu all den obligatorischen Festen gegangen. An jedes Passafest, an jedes Wochenfest, also Pfingstfest, an jedes Laubhüttenfest. Und sogar, was nicht obligatorisch war, in Johannes 10 lesen wir, dass er am Tempelweihfest war, an Chanukka im Dezember. Da war er auch im Tempel. Und so hatte er diesen Umgang mit den Jüngern und auch mit Judas, ins Haus Gottes gingen mit der Menge. Und jetzt hier in dem Garten, der Herr sagt, Freund, wozu bist du gekommen? Auch da hätte er nochmals zusammenbrechen können. Jemand würde sagen, ach, das geht gar nicht. Warum? Ja, in Johannes 13 liest man ja in dem Moment, wo er diesen Bissen, dieses Sandwich bekommen hat, da ist der Satan in ihn gefahren. Der hätte ja nicht mehr umkehren können. Nun, das wird aber auch schon vorher gesagt, als Judas eben bereit war, den Herrn zu überliefern, da wird uns auch gesagt, dass der Satan schon in ihn fuhr. Besessenheit ist nicht so, dass ein böser Geist immer in der Person drin ist. Er kann hineingehen, wieder raus. Und so ist es also effektiv so, dass Besessene manchmal wieder eine ruhige Zeit haben und plötzlich kommt das wieder über sie. Das ist ganz unterschiedlich. Und auch der Grad, wie die Persönlichkeit ausgelöscht wird, das ist unterschiedlich. Leute, die besessen sind, können bis an den Punkt kommen, wo das Bewusstsein vollkommen weg ist. Und dann kann das wieder kommen. Allerdings gibt es auch den Extremfall. Vielleicht kennen manche das Buch Der Tod eines Guru von Rabindranath Maharaj. Das war ein ehemaliger Hindu-Priester auf Trinidad, der später zum Glauben gekommen war. Und sein Vater galt im Hinduismus als ein besonders Heiliger, weil der immer weg war. Also er hat einen Punkt erreicht, da kam er nie mehr zum Bewusstsein. Seine Frau, also die Mutter von Rabindranath, hat ihn gewaschen, hat ihn ernährt, der war nicht mehr da. Aber für die Hindus galt er als besonders Heiliger. Aber der war so besessen, dass sein Bewusstsein gar nicht mehr kam. Und mein Schwiegersohn aus Kambodscha, der hat das mal erlebt, der war bei seiner Großmutter, die sehr überzeugte Buddhistin ist, und da war auch seine Tante mit dabei, und plötzlich wurde die besessen. Und dann änderte sich die Stimme, hat plötzlich eine Männerstimme aus ihr herausgesprochen und hat meinem Schwiegersohn, der gerade frisch zum Glauben gekommen war, gesagt, dass die Stimme sei der Großvater, das war eine Männerstimme, das sei der Großvater, und er müsse zur Pagoda gehen, zum Tempel, und Opfer bringen, um ihn zu ernähren. Ich war bei den Buddhisten, gilt das immer, dass man eben Nahrung gibt für die Vorfahren. Das war gerade um diese Zeit des Totenfestes der Buddhisten. Und das war ganz furchtbar für ihn. Und dann hat er hat schon ein bisschen christliche Lieder gekannt und hat dann für sich das gesungen, und dann plötzlich ist der Geist weg. Und nachher kam das bei dieser Tante nie mehr. Ja, also das war auch so vorübergehend eine Zeit. Und das erklärt eben, warum die Evangelien sagen, dass also der Satan schon in Judas gefahren war und dann nochmals. Eben das geschieht so phasenweise. Und ganz grundsätzlich muss man sagen, Menschen, die so stark dämonisiert sind, auch die können sich bekehren. Also auch damit war nicht das Unheil für immer beschlossen über Judas. Und darum hat der Herr diese Zeichen gegeben im Obersaal und dann im Garten Gethsemane nochmals. Freund, wozu bist du gekommen? Nochmal eine Chance. Er hätte zusammenbrechen können, aber er wollte nicht. Das ist das Tragische. Und jetzt verstehen wir bei dieser Tischanordnung noch etwas. Petrus war so weit weg und Johannes lag im Schoß Jesu. Und wir Menschen bekommen Probleme, wenn wir unterschiedlich behandelt werden. Und da kommt aus unserem Fleisch kommt die Eifersucht. Man muss sich vorstellen, der Petrus möchte gern wissen und muss da dem Johannes winken, dass er den Herrn befragt. Und irgendwie fühlte sich Petrus zurückgesetzt. Und da werden wir auch noch weiter drauf kommen in Johannes 13. Wir können das jetzt schon vorwegnehmen. Der Herr Jesus sagt, dass er weggehen werde. 13, 36. Und Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Ja, also für ihn war klar, wenn alle, und er sagt das an anderer Stelle auch ausdrücklich, wenn alle dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Warum stellt er sich über die anderen und sagt, bei mir, wenn alle versagen, bei mir wird kein Versagen sein? Er fühlte sich zurückgesetzt. und wollte zeigen, dass er eigentlich bereit wäre. Und wir lesen ja auch in den anderen Evangelien, dass an diesem Abend im Obersaal war noch ein Streit im Gang zwischen den Jüngern, wer von ihnen der Größte sei. Unglaublich, womit sie sich beschäftigt haben. An dem Vorabend der Kreuzigung. Sie waren sich überhaupt nicht klar, in welchem Moment sie lebten. Es kommt mir vor, wie manche Christen, die sind sich überhaupt nicht klar, welche Stunde heute geschlagen hat. Und wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Und sie sagen, ja, das könnte ja auch noch 300 Jahre gehen, bis der Herr kommt. Oder 1000 Jahre, das kann man ja so nicht sagen. Sind sie überhaupt nicht bewusst über den Ernst der Zeit, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo wir noch die Letzten zu Jesus rufen, wie es in einem Lied heißt. Ja, und die waren sich also überhaupt nicht klar, aber Petrus, er wollte der Treueste sein. Und darum hat der Herr ihn dann in dieser Nacht fallen lassen. Und der Herr sagt ihm hier, Vers 38, nachdem er gesagt hat, der Petrus, mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und das war dann eine ganz, ganz bittere Erfahrung für Petrus. Aber wir werden noch sehen, das hat sein Leben und sein Dienst völlig verändert. Und zwar wirklich zum Guten. Also das hatte schon seinen Grund, warum der Herr das erlaubt hat, dass Petrus hier zu Fall kommen würde. Aber es war zu seinem Guten. Auch da hat der Herr dann Gutes hervorkommen lassen. Aber das müssen wir in diesem Zusammenhang sehen. Die zwei, die alles organisiert haben, hatten da an diesem Abend unterschiedliche Plätze. Aber Johannes, den wunderbarsten, im Schoß Jesu. Und dieser Johannes war der Jünger, der sich am meisten persönlich bewusst war, wie sehr der Sohn Gottes ihn liebte. Und darum nennt er sich im Johannesevangelium wiederholt, wie hier 13,23, der Jünger, den Jesus liebte. Aber der Herr Jesus liebte ja alle Jünger. Und wir haben gesehen, sogar den Verlorenen, Judas, liebte er. Warum sagt dann Johannes wiederholt, der Jünger, den Jesus liebte? Weil er sich dieser Liebe bewusst war. Und so gibt es auch unter uns Gläubigen große Unterschiede des Bewusstseins der Liebe. Der Herr liebt uns alle. Und wir werden noch sehen, wie sehr. Der Herr wird noch sagen in diesen Kapiteln, dass er uns liebt, so wie der Vater ihn geliebt hat. Es ist unglaublich, unfasslich. Aber wie sehr wir dieser Liebe bewusst sind und uns dieser Liebe erfreuen, das hängt von uns ab. Und bei Johannes war das eben so, er war sich das in einer ganz besonderen Weise bewusst. Darum nennt er sich selber der Jünger, den Jesus liebte. Und damit will er nicht sagen, und die anderen liebte er nicht. Aber er ist der Jünger, der sich bewusst ist, wie sehr der Herr ihn liebte. Und er lag im Schoß Jesu, aber das war eben ganz natürlich, dadurch, dass er, wenn er ein bisschen zurückkam, kam er gerade an die Brust des Herrn. Und dieser Mann wurde ausgewählt, das Johannesevangelium zu schreiben. Und das hat einen besonderen Grund, denn im Johannesevangelium geht es um den ewigen Sohn Gottes, der gekommen ist in diese Welt, um zu offenbaren, wer Gott ist. Lesen wir Johannes 1, Vers 18 aus der Einleitung. Und da heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Johannes spricht über den Sohn Gottes als den Sohn Gottes im Schoß des Vaters. Und im Deutschen könnte man sehr leicht in der Gefahr stehen, da an das Bild zu denken von einem kleinen Kind im Schoß, auf dem Schoß des Vaters. Das ist nicht gemeint. Es ist nämlich so, der Sohn Gottes wird auch in der Bibel nie Kind Gottes genannt. Kind schon, als er als Mensch ein Kind wurde, aber nicht Kind Gottes. Nur die Gläubigen, und gerade im Johannesevangelium werden sie genannt Kinder Gottes, die wahren Gläubigen. Aber der Herr Jesus wird im Kontrast dazu genannt immer der Sohn Gottes. Und hier geht es um den einzigen Sohn im Schoß des Vaters, das heißt der ewige Sohn, der von Ewigkeit her in Gemeinschaft war mit dem Vater, so wie Johannes und der Herr Jesus am letzten Passa Gemeinschaft hatten. Und sie aßen dasselbe Lamm und sie teilten dieses Thema von dem Erlöser, der einmal sein Leben geben sollte. Wie das schon Johannes der Täufer früher erklärt hatte, als er den Herrn Jesus sah, dort unten bei Jericho, beim Toten Meer, jenseits des Jordans. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegträgt. Mit Hinweis auf Jesaja 53. Und jetzt essen sie zusammen das Passa. Und das illustriert das Verhältnis von dem Vater, von dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn in ewiger Gemeinschaft. In Titus 1 lesen wir, dass Gott vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen hat. Man fragt sich, aber vor ewigen Zeiten gab es noch keine Menschen, es gab auch keine Erde, kein Universum und es gab auch keine Engel. Und Gott hat vor ewigen Zeiten das ewige Leben verheißen. Wem hat er das ewige Leben verheißen? Der Vater hat es dem Sohn verheißen. All diese Menschen, die einmal, wenn der Ruf an sie kommt und der Heilige Geist sie zur Buße leiten wird, denen werde ich das ewige Leben geben. Und das sehen wir ein bisschen in die Gottheit hinein, in das, was war vor Grundlegung der Welt. Und ich muss auch betonen, im Griechischen steht hier der einzige Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Da steht wörtlich der Seiende im Schoß des Vaters. Ho-on im Schoß des Vaters. Und Ho-on ist in der Septuaginta-Übersetzung, der ältesten griechischen Übersetzung des Alten Testaments in 2. Mose 3, der Ausdruck, wenn Gott sagt, ich bin. Gott nennt sich Ich Bin, der Seiende, der das Leben in sich selber hat. Und hier wird der Sohn Gottes genannt Ho-on im Schoß des Vaters. Das geht wirklich um den ewigen Sohn, der ewige Gott ist, aber in Gemeinschaft mit dem Vater. Und in 1. Petrus 1 lesen wir davon, dass der Herr Jesus als das Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt ausersehen war. Und diese Gemeinschaft war zwischen dem Vater und dem Sohn auch in Bezug auf das Thema, dass wenn einmal die Welt erschaffen werden wird, der Sohn würde sie erschaffen nach den Plänen des Vaters. Und dann, wenn der Mensch schließlich zu Fall kommen würde, durch eigene Verantwortung, aber dann würde der Erlösungsplan Gottes zur Ausführung kommen und der Sohn wird das ausführen und er wird das Lamm Gottes sein, das das Blut gibt. Das ist alles Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn. Und gerade dieser Johannes, der das am besten verstehen konnte, wurde auserwählt, er musste das Johannesevangelium schreiben. Von dem Sohn Gottes im Schoß des Vaters, der kommen würde, um zu zeigen, wer Gott ist. Das sind alles sehr ergreifende Dinge, die uns da vorgestellt werden und die uns eben durch das Verdeutlichen von diesen Einzelheiten immer klar gemacht werden wird. Jetzt heute Nachmittag werden wir dann weiterfahren und die Fußwaschung genauer anschauen und ihre Bedeutung für uns. Dann schließen wir hier.